Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Schreibcast. Hallo Birte.
Hallo Dennis.
Das klingt doch alles ganz gut. Kurzes Housekeeping. Wir wechseln die Software. Ihr habt es ja, wenn ihr uns regelmäßig hört, wahrscheinlich die letzten Folgen gemerkt. Wir hatten dann doch immer mal wieder ein paar technische Probleme, die wahrscheinlich hauptsächlich auf unsere doch recht günstige Online-Software zum Aufnehmen zurückzuführen waren, behaupten wir jetzt einfach mal, als Ehrenrettung von uns. Aber in der letzten Folge hatten wir das Problem, dass dann einfach nach 37 Minuten gesagt wurde, so, jetzt ist mal genug mit Aufnahme und sich unser Recording einfach abgeschaltet hat, ohne uns zu benachrichtigen. Und in den Folgen davor hatten wir dann immer mal wieder so ein paar blöde Aussetzer, die wir leider während der Aufnahme nicht gehört haben, aber die waren dann in der Aufnahme halt einfach drauf. Und jetzt sind wir bei der kommerziellen Konkurrenz gelandet. Wir nehmen jetzt mal bei Riverside auf. Birte, das wurde dir auf einem Podcast-Stammtisch empfohlen und ist generell, glaube ich, auch überhaupt kein Geheimtipp, aber auf diesem Podcast-Stammtisch wurde dir empfohlen, dass es da doch eine Free-Version gibt, die wir mal ausprobieren, weil als wir uns das hier mal angesehen hatten, dachten wir zuerst, man müsste da auf jeden Fall ordentlich viel Kohle im Monat zahlen, um es überhaupt ausprobieren zu können. Muss man nicht. Ja, und jetzt sind wir bei der neuen Software und hoffen, dass damit einige technische Probleme, mit denen wir euch beim Zuhören leider auch nerven mussten in den letzten Wochen, damit der Vergangenheit angehören. Sieht bis jetzt alles erstmal ganz nett aus. Dann haben wir noch ein zweites Housekeeping. Birte, dir herzlichen Glückwunsch zur frischen, neugebackenen Wahl als Teil des Vorstandes der Gesellschaft für Schreibforschung und Schreibdidaktik.
Danke.
Das heißt, ab jetzt gibt es in diesem Podcast hier intern Gossip direkt aus den Vorstandssitzungen, zu dem wir jetzt eine direkte Pipeline haben. eigentlich sind wir jetzt wie so ein
Unternehmen. Ich sage jetzt einfach nichts mehr im Podcast, glaube ich.
Ja. Eigentlich sind wir jetzt wie so ein, Podcast, wie so ein offizieller Podcast von so einem DAX-orientierten, also von so einem DAX-notierten Unternehmen und so.
Einfach, weil nein, es ist immer noch unsere private Meinung und wir machen das immer noch in unserer privaten Freizeit.
Ja, das stimmt. Wir werden auch in keiner Weise von der GEFSUS entlohnt, in irgendeiner Art und Weise dafür. Und fordern das auch nicht.
Das ist
nicht.
Ja, also, ein Verein.
Aber das stimmt. Genau. Also deshalb, ja. Trotzdem, Glückwunsch.
Jetzt, das ist irgendwie eine komische Folge. Läuft hier in komische Bahnen dieses Mal.
Ich wollte das nicht unerwähnt lassen. Das ist, das ist aber auch das letzte Housekeeping. Und jetzt kommen wir zum Thema. Nicht nur war die GEFSUS-Jahreshauptversammlung sehr, sehr aktuell letzte Woche, sondern letzte Woche ist auch sehr aktuell ein Blogbeitrag veröffentlicht worden. Und zwar ein Blogbeitrag auf VK Kiva. Das haben wir hier auch schon öfter im Podcast gehabt. Also wir haben uns auch in der Vergangenheit schon mal über Paper von dem VK Kiva unterhalten. Und ich realisiere, wie immer, dass ich immer noch nicht zusammenkriege, für was VK Kiva eigentlich steht. Virtuelles Kompetenzzentrum.
Virtuelles Kompetenzzentrum für KI im wissenschaftlichen Arbeiten.
Dankeschön.
Bitteschön.
Ja, genau. So. Und wir möchten über den
also Blog behaupte ich jetzt, dass es das heißt.
Ach so, oh, ich
da dachte, heißt das heißt es in meinem Kopf.
Sehr gut, das ist super. Dann ich gehe es doch vorsichtshalber.
Also der Artikel, der veröffentlicht wurde in der vergangenen Woche, über den wir gerne sprechen möchten, Dennis hat es vorgeschlagen, darüber zu reden, heißt KI-bezogene Schreibkompetenz. Genau. Und das ist ein eher kurzer Beitrag, würde ich sagen, und dadurch vielleicht umso eher zu lesen, leichter, schneller mal eben nebenbei zu lesen. Und der hat es aber trotzdem in sich, würde ich sagen. Und beides, also die Kürze und der Inhalt, macht den deutlich, deutlich lesenswert für mich und für euch als Empfehlung. Und auch wenn das hier, wenn die sich beziehen auf wissenschaftliche Schreibkompetenz, weil es ja auch darum geht beim VK Kiva, würde ich sagen, dass einiges davon durchaus auch übertragbar ist auf andere Schreibbereiche, wenn nicht sogar alles.
Genau, das ist auch eine der Fragen, die das Paper stellt. Deshalb diskutieren wir es jetzt hier auch ganz, ganz schnell, denn dieser kurze
Wir
Blogbeitrag,
diskutieren es besonders schnell.
na, im Sinne von, ist es rausgekommen, wann?
Ach so,
Vorgestern. Und
aktuell.
wir haben ausnahmsweise mal nicht irgendwie einen Monat oder so dazwischen, bis wir was lesen. Das meine ich sehr, sehr selbstkritisch. Nicht, dass die Folge jetzt nur 15 Minuten wird. Gucken wir mal, wann hier uns der Saft abgedreht wird bei der Aufnahme. Dieser Blogbeitrag endet mit einem Call for Participation und tatsächlich halt eben genau dem Sache, dass das noch kein Fazit ist, sondern eben ein erster Vorschlag einer Definition, über den Diskurs aufgebaut werden soll. Oder generell, der Diskurs läuft ja schon und der Blogbeitrag ist eben ein Diskursbeitrag, aber ein schön gesammelter und da möchten wir direkt andocken und dem nachkommen und sagen, jo, wir würden sehr, sehr gerne teilnehmen am Diskurs. Was machen wir jetzt mit dieser Episode? Ganz kurz, wer hat es geschrieben? Es ist eine namhafte Zusammenstellung von Menschen, die sich mit dem Thema KI und Schreiben beschäftigen. Isabella Buck, Laura Fiegenbaum, Tom Hölting, Juliane Schöneich, Lisa Scholz und Gifa Wode. Gifa war hier schon zu Gast im Podcast. Über Isabella haben wir schon über andere Texte von ihr ganz namhaft gesprochen. Wir hatten Annika Limburg schon zu Gast im Podcast, die zusammen mit Isabella erste Definitionsvorschläge gemacht hat. Also, wenn ihr uns schon öfter hört und länger hört, dann kommen euch viele dieser Namen bereits bekannt vor. Ja, dann gehen wir mal rein. Ganz grundlegend wird von vier verschiedenen Kernkompetenzen gesprochen. Und das ist eigentlich auch das so ein bisschen das Fleisch am Knochen dieses Blogbeitrags. Diese vier Kernkompetenzen sind AI Literacy, prozessorientierte Reflexion, kritische Bewertung und Integration und kontinuierliche Weiterentwicklung. Das sind die vier Dinge, die zu KI-bezogenen Schreibkompetenzen gehören und diese vier Kategorien unterteilen sich dann natürlich dann nochmal in eine ganze Menge an Teilkompetenzen. Und das ist der Blogbeitrag, Bullet Points, was in diese vier Kategorien reingehört. Wie wollen wir es angehen, Birte? Wollen wir sie einfach durchgehen? Also es sind ja nur vier Kategorien in Anführungszeichen. Gehen wir sie Stück für Stück durch und gucken, was wir daran interessant finden, wo wir zustimmen können, wo wir eventuell was anders sehen.
Das können wir sehr gerne machen.
Dann fangen wir direkt an mit AI Literacy. AI Literacy ist tatsächlich das, über das ich beruflich momentan auch am meisten nachdenke, weil so in der Uni Tübingen glaube ich, AI Literacy, das ist, was fast schon stellvertretend benutzt wird, also irgendwie synonym benutzt wird, habe ich das Gefühl, für KI-bezogene Schreibkompetenz. Also wenn in Tübingen ich mit anderen Lehrenden darüber rede, dann geht es sehr oft um AI-Literacy als ein Fundament. Und da werden, glaube ich, ich glaube, da werden schon ein paar der Punkte, die hier in anderen Kategorien geordnet werden, zum Beispiel in der prozessorientierten Reflexion, werden in den Diskursen, die ich so führe, in meinem Arbeitsalltag quasi so ein bisschen subsumiert unter AI-Literacy. Deshalb finde ich es ganz spannend, dass das hier nochmal ein bisschen präziser aufgebrochen ist. Das ist was, was
Das
mir
heißt,
definitiv helfen wird in meiner alltäglichen Arbeit. Also das weiß ich jetzt schon.
das finde ich spannend, weil das klingt jetzt so und das ist auch etwas, was ich auch schon wahrgenommen habe, ist, dass wenn wir über KI-bezogene Schreibkompetenz sprechen, dann scheint es eher, genau wie du sagst, um AI-Literacy zu gehen. Das heißt, also die nennen es, glaube ich, klassische Schreibkompetenz, das Gegenstück. Ja, klassische Schreibkompetenz ist, als ob das ausgeklammert wird. Das ist ja etwas, worüber wir vor ja, einem Jahr, was weiß ich, zwei, irgendwann haben wir mal gedacht, oh, cool, schau mal. Jetzt nee, vor 2 Jahren kam das erst auf, ne?
Ah,
Wann kam denn
ich glaube, wir sind inzwischen schon ein bisschen drüber. Wir haben jetzt 25, Ende
23, oder?
23, ne?
Ja,
Zweieinhalb
ja.
Jahre. So, ja. So viel mehr ist es noch nicht, aber.
Naja, auf jeden Fall gab es ja so die Idee, dass auch unter anderem die Idee von Schreibkompetenz vielleicht mehr in den Mittelpunkt tritt, weil du brauchst irgendwie vielleicht das auch für ein Verständnis vom Entwickeln von Texten. Aber wenn du nur das Verständnis der Maschinen brauchst, also so ist auch meine Wahrnehmung immer mal.
Ja, und das ist was, was ich teilweise in Diskussionen, die ich so führe oder die ich mitbekomme, ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass so manchmal vielleicht gedacht wird, okay, AI Literacy ist das Wichtigste und dann darüber hinaus alles andere ergibt sich so automatisch. Also quasi, wenn man versteht, wie es funktioniert, dann kann man es auch direkt einordnen, dann kann man es korrekt verwenden, dann kann man es kritisch verwenden, und dann kommt schon das Richtige bei raus irgendwie. Also das habe ich manchmal so ein bisschen als Gefühl. Deshalb so, dass man hier erstmal sagt, das ist so eigentlich nur ein Teil des Fundaments, finde ich einfach schon mal sehr, sehr hilfreich. Vielleicht mal ganz kurz, was mit AI Literacy hier in diesem Blogbeitrag überhaupt gemeint ist zum Beispiel ein grundlegendes Verständnis der Funktionsweise von generativen KI-Systemen. Also wirklich erstmal, ja, wie funktioniert es? Wenn wir von generativer KI sprechen, wenn wir einen Chatbot benutzen, wenn wir ein Sprachmodell benutzen, was passiert da eigentlich auf der anderen Seite? Bewusstsein und Möglichkeiten für die Grenzen verschiedener Systeme, das ist dann quasi schon aufbauend, wo ich sagen würde, hier könnte es, also hier kratzt es irgendwie eigentlich auch schon die Reflexion. Und dann eben schon weitergehendes Verständnis für zum Beispiel Aufgabenverteilung zwischen Mensch und System. Wo hilft uns das System? Wo ist es eine Hilfe? Wo geht es eventuell über unsere eigenen Fähigkeiten hinaus? Dann die Fähigkeit, gezielt und wirksam zu steuern. Und dann interessanterweise auch Bewusstsein für ethische und rechtliche Grenzen. Was auch ein Punkt, das können wir gleich drüber reden, wo ich sagen würde, so, der ist, glaube ich, noch gar nicht in so vielen Debatten dabei und am Ende eine rechtssichere Nutzung von KI-Systemen. Ich finde, hier steckt schon ganz schön viel drin. Also, das deckt wieder ein bisschen meine Erfahrung. So, zu AI Literacy gehört relativ viel. Und gleichzeitig werden hier so ein paar Punkte erwähnt, bei denen ich das Gefühl habe, dass es schon ganz schön viel gleichzeitig ist, oder? Also allein schon dieses erstmal verstehen, wie es funktioniert, was ja schwierig ist, weil diese Software ja auch oft nicht ganz präzise, also die ist ja oft nicht ganz transparent, gerade kommerzielle Software, wie sie funktioniert. Dann ein Verständnis, wofür ich sie nutzen kann, wie ich die Aufgaben angehen kann. Und dann darüber hinausgehend ethische und rechtliche Grenzen, also wirklich die Überlegung, möchte ich das eigentlich benutzen? Was bedeutet das in einem größeren Kontext? Und dann die rechtssichere Nutzung, wo so ein bisschen die Frage ist, kann man die eigentlich Einzelpersonen in jedem Fall auferlegen? So, also liegt das an uns, eine rechtssichere Nutzung sicherzustellen, wenn wir eine KI, wenn wir generative KI verwenden? Das waren jetzt sehr viele Sachen auf einmal. Womit wollen wir anfangen?
Ja,
Hast du noch was zu ergänzen? Können wir erstmal
also
sammeln.
ist AI Literacy als Teil von einer KI-bezogenen Schreibkompetenz würde ich ja auch nicht sehen als so ist es und dann ist es fertig, sondern es gibt vielleicht verschiedene Stufen, ne? Du kannst dich ja entwickeln. Da, also du bist ja auch nicht, du bist ja auch nicht innerhalb von eines Jahres entwickelt in deiner klassischen Schreibkompetenz. Und das dauert und gleichzeitig müssen wir von Menschen erwarten, würde ich sagen, dass sie in einem gewissen Sinne sich darüber bewusst sind, dass es rechtliche Grenzen gibt, dass es eine Rechtssicherheit braucht, um das in bestimmten Kontexten, und hier geht es ja eigentlich klar auch um wissenschaftliches Schreiben in diesem Beitrag, natürlich ist es da wichtig, das zu wissen und zu können. Und der Weg dahin ist ein Weg, Dennis.
Deep. Sehr deep.
Das ist ja, das Spannende ist, finde ich, zum jetzigen Zeitpunkt, dass das mit der Rechtssicherheit ja manchmal sich immer noch sich unklar anfühlt.
Ja, also genau, das ist so ein bisschen dieses so, wie rechtssicher kann man denn sein? Also so, ich unterhalte mich an der Uni Tübingen mit Juristen. Und die
Genau, und
sagen,
wir
da
sind
ist
natürlich
gar
alle keine
nichts.
JuristInnen.
Ja, genau, aber das Wichtige ist, auch die Juristen spiegeln mir und sagen mir, da ist überhaupt nichts rechtssicher. Also null.
Ja.
Also so nach rechtlichem Verständnis wäre die einzig logische Konsequenz gerade, es nicht zu benutzen. Und trotzdem benutzen wir es ja alle. Und trotzdem benutzen wir es auch institutionell. Und auch aus gutem Grund. Also, dass wir ja auch wollen, dass irgendwie Bildungsinstitutionen irgendwie mal Systeme auf die Kette kriegen und sich darum bemühen, irgendwie KI, generative KI-Systeme in Europa auf wenigstens mal irgendwie deutschen Servern anzulegen. Aber so, weiß ich nicht, Juristinnen und
Ich
Juristen,
würde
mit denen
sagen,
ich
es geht.
gesprochen habe, sagen so, da ist eigentlich ist da wirklich überhaupt kein Spielraum. Aktuell.
Ich würde sagen, dass es auch eher vielleicht um ein Bewusstsein geht bei AI Literacy. Also du kannst ja nicht von jeder Person erwarten, also müssen wir uns dann eine juristische Beratung holen vor der Nutzung, immer.
Oder muss das
Oder müssen wir
irgendwas?
Jura studieren? Wie
Genau.
weit muss es gehen, ne?
Ja, das ist so die Frage, müssen wir das machen oder müssen das die Softwareanbieter machen, die uns das anbieten, diese Services. Ich meine, es ist ja nicht so, dass, also so generative KI, es ist ja nicht so, dass ich dafür ins Dark Web muss, um irgendwie ChatGPT oder Perplexity zu benutzen. Und teilweise machen diese Software, aber also machen diese Softwareanbieter ja irgendwie Sachen, die in etwa in genau so einem eindeutigen Rechtsbereich sind oder in einem uneindeutigen Rechtsbereich, wie zum Beispiel File-Sharing-Plattformen und sowas in der Art. Es gab diesen Fall, dass Meta tatsächlich dabei erwischt wurde, wie sie auf illegal, also nein, die File-Sharing-Plattform ist nicht illegal, aber auf der File-Sharing-Plattform werden Daten hin und her geschoben, die ganz klar gegen Urheberrecht verstoßen, weil sie raubkopiert sind. Und Meta wurde dabei erwischt, wie sie selbst in eine File-Sharing-Plattform Tonnen um Tonnen an pornografischem Videomaterial hochgeladen haben, also ins System gegeben haben, weil sie den Anreiz hatten, dafür mehr runterladen zu können. Und sie wollten an Daten rankommen über diese File-Sharing-Plattform. So, das ist bekannt. Und jetzt ist so ein bisschen, also da wäre dann so meine Frage, rechtssichere Nutzung. Wenn ich das weiß, und das habe ich
Wo ist die
mitbekommen.
Qu also woher weißt du das? Ich weiß
Quelle.
es nicht.
Ich müsste, okay, Quelle, die wir verlinken können, muss ich suchen. Quelle ist in diesem Fall Haken dran, der Social Media Podcast von
Okay.
Gavin Kallmeier. Da wurde das berichtet. Ist aber schon ein bisschen länger her, ist nicht ganz aktuell. Deshalb ich müsste die Episode raussuchen, aber da. Und da wiederum, also die berichten eigentlich nur über Sachen, von denen die Quelle gesichert ist. Das ist ein echter journalistischer Podcast. So, oder Perplexity, der CEO von Perplexity gibt ja in Interviews wirklich fast schon pathologisch gerne zu, wie er das Recht bricht und Urheberrecht bricht, um sich Daten zu erschleichen, um seine KI zu trainieren. Dass die sich quasi, dieser Fall, das hatten wir hier, glaube ich, auch schon mal, dass sie sich irgendwie als Mitglied einer Hochschule ausgeben, um dann Zugriff auf Datenbanken zu bekommen, um dann diese ganzen Datenbanken zu scrapen und in ihre Trainingsdatensätze einzubauen. Und, und. Und jetzt ist so ein bisschen meine Frage, wenn ich als Nutzer, als Endkonsument das weiß, ich habe das mitbekommen, ich habe das gelesen, darf ich diese ganzen Softwarelösungen dann nicht mehr benutzen? Würde das nicht zu meiner AI-Literacy dazugehören? Wenn ich von diesen Fällen weiß, dass die
Ja,
Anbieter
genau.
generativer KI quasi wirklich gegen, weiß ich nicht, gegen geltendes Recht eigentlich verstoßen und das in Kauf nehmen und halt sagen, ja, okay, zahlen wir halt
Dann
irgendwelche
habe ich,
Strafen.
darauf habe ich geantwortet.
Das habe ich nicht, okay, das habe ich nicht gehört.
Da habe ich gesagt, aus meiner Perspektive ist es eher eine ethische Frage, was das bedeutet, weil ich würde es mal auf einen anderen Bereich übertragen wollen. Wenn ich beispielsweise Schuhe beim Anbieter kaufe, von dem ich weiß, dass die irgendwie widerrechtlich keine Ahnung, produziert oder aus Quellen kommen oder so. Und trotzdem ist der ja rechts zugelassen, die Firma hier. Also auch ChatGPT ist ja erlaubt, ne? Zum Beispiel, oder Perplexity oder Meta oder so. ChatGPT war jetzt nicht ein Beispiel, deswegen, aber da bin ich gerade drauf gekommen. So, es ist ja alles erlaubt. Ich.
Ja.
Dann dürfte ich diese Schuhe, glaube ich, trotzdem kaufen, oder nicht? Wenn die Firma hier ansässig ist und das
Ja.
ist die ist eine niedergelassene, okaye Firma, dann darf ich da auch Schuhe kaufen, würde ich sagen.
Ja, genau. Also dann ist so ein bisschen
Auch wenn die
dieses.
beispielsweise irgendwo wirklich beispielsweise Fabriken hat, das ist ja bei Schuhen mal ein gutes Beispiel,
Ja.
die in Fabriken produziert, die einfach unmögliche und nicht rechtliche, zumindest nicht europäisch rechtlich geltende Bedingungen
Ja.
haben. Darf ich diese Schuhe kaufen?
Genau. Und dann ist, glaube ich, so ein bisschen, also ich finde, der Vergleich passt total, weil da kommt dann genau diese ethische Situation, kommt dann da rein. Und jetzt ist aber so ein bisschen die Sache mit dem, so, Rechtssicherheit ist ja in ganz vielen Fällen bei KI noch gar nicht hergestellt. Also so ein bisschen bei, so die großen Fragen bei, so, dürfen wir eigentlich gerade zulassen, dass diese ganzen KI-Companies das gesamte Weltwissen reinholen in ihre Systeme? Und ganz, ganz oft ohne die Zustimmung der Rechteinhaber, ist ja einfach nur so dieses, also oft ist die Antwort darauf so, ja, wir wissen noch nicht wirklich, was wir dagegen tun können. Und es laufen ja bereits Klagen. Es gibt ja diese eine große Klage von, ich glaube, mehreren US-amerikanischen Publishing Houses, die tatsächlich halt vorhaben, dagegen zu klagen, dass Werke, die dort publiziert wurden, genutzt wurden, die aber schon drin sind in der in allen AI-Systemen. Und daraufhin dann, glaube ich, unter anderem OpenAI geantwortet hat, ja, wenn diese Klage Erfolg hätte, dann müssten wir ja so viel Geld zahlen den Rechteinhabern, dass wir unser Businessmodell gar nicht mehr fahren könnten. Wo man so ein bisschen denkt so, oh ja, schade, dann ist euer Businessmodell offensichtlich nicht gut. Aber also so, da ist ja dann so ein Ding von, das ist halt noch so diese stereotype Beschreibung, aber Goldgräberstimmung im Sinne von so, es gibt halt einfach noch keine Gesetze. Und dann, aber
Ja.
ich stimme dir zu, es geht dann auf diese ethische Dimension, ne? Ich glaube, das ist ganz stark, weil ich glaube halt einfach nur so dieser Punkt,
Aber
rechtssichere Nutzung unter Beachtung von Urheberrecht, ist schwer herzustellen. Hier steht ja auch zum Glück im Blogbeitrag am Ende noch und institutionellen Richtlinien. Und ich glaube, dieser Beitrag in dem Satz, der macht gerade das Heavy Lifting, weil letztlich muss ich mich, wie du sagtest, so, wenn es erlaubt ist und nicht verboten ist und ich die Website ansteuern kann, ohne dass ich dafür irgendwie einen VPN-Client anwerfen muss und meinen Standort verschleiern muss, dann darf ich es benutzen. Und dann muss ich mit mir selbst ausmachen, ob ich es auch benutzen möchte oder nicht.
ja, aber gleichzeitig fühlt es sich so ein bisschen an, wenn wir dieses Schuhbeispiel nochmal heranziehen, als gäbe es halt nur diese Schuhe. Also du kannst dich quasi entscheiden, ob du Schuhe möchtest oder barfuß gehen willst.
Es gibt noch keinen ethisch in Europa produziert mit veganem Leder und ohne Kinderarbeit. Es gibt bis jetzt nur die ethisch absolut shitty Modelle, nämlich mit geklauten Daten und absolutem überhaupt keinen Persönlichkeitsrechten und macht die Umwelt kaputt. Also ist es gerade wirklich eigentlich, also es ist aktuell eigentlich noch eine ziemlich binäre Entscheidung, ne?
Aber das nicht zu benutzen, würde zu noch weniger AI-Literacy führen, weil wir dann
Ah,
das
ja, das ist ein
weniger
spannend.
bedienen können.
Das ist ein spannender Punkt. Würde nicht eventuell ein möglicher Outcome von einer guten AI-Literacy sein, zu sagen, hier ist für mich jetzt gerade erstmal Schluss. Und ich benutze den Kram nicht. Das könnte doch eigentlich, also das müsste doch nach dieser Definition her, müsste das eigentlich ein möglicher Outcome sein. Und dann wahrscheinlich auch verbunden mit Punkt 3, kritischer Bewertung.
Kann sein, das ist wahrscheinlich hier auch gedacht in Bezug auf, wenn du beispielsweise Notebook LM benutzt, was schmeißt du da wirklich rein? Hast du da das Recht für, das da reinzugeben und so? Ist
Ja.
es überhaupt okay, so eine Plattform zu nutzen? Oder auch sowas wie diese Chat-PDF oder wo wir gar nicht mehr drum rumkommen, richtig, dieses von Microsoft, wie heißt der noch?
Copilot?
Ja, genau.
Ja.
Der ist ja, es gibt ja super viele
Ja, der ist
generative KI-Systeme, die
drin.
schon
Ne?
in den Programmen eingebunden sind.
Ja. Das ist, oder allein schon, wenn du jetzt heutzutage, wenn du ein neues Smartphone kaufen möchtest, kommst du kaum noch drum herum, dass jedes dieser Smartphone mit integrierten KI-Assistenten und Systemen und KI-Kamera und sonst was wirbt. Also
Ja.
irgendwann ist dann auch die Frage, wie können wir dem Ganzen denn noch entgehen? Und gleichzeitig würde dann dem entgehen eine Verweigerung von aktueller Technik bedeuten.
Ja, und ist das sinnhaft?
Ja, finde ich.
Also, oder
Ja.
haben wir in Zukunft überhaupt noch eine Schreibkompetenz, die nicht KI-bezogen ist?
Aha. Spannender Punkt, der ja ganz am Ende des Papers auch aufgemacht wird, wo gesagt wird, man muss jetzt gucken, ob quasi sich eine Schreibkompetenz abseits einer KI-Kompetenz entwickeln kann überhaupt. Ich würde auch sagen, es gibt viel, was dagegen spricht.
Ja, vor allem
Oder.
auch, weil das ist dieses so Kinder aufziehen ohne Fernsehen, ohne Handy, ohne Computer, ohne und so. Ja, rein theoretisch möglich, mach Bullabü und so, aber dann musst du halt deine Felder auch weiter mit dem Pferdewerk pflügen. So. Es ist einfach. Ich würde sagen, dass wenn wir hier auf diese rechtlichen und ethischen Faktoren gucken, ist es halt besonders wichtig, die im Blick zu behalten. Es ist wichtig, darüber nachzudenken. Es ist wichtig, was bedeutet das für das aktuelle Schreibprojekt, das ich habe? Und gleichzeitig, wie kann ich mich so damit beschäftigen, dass ich das verstehe, dass ich das nutzen kann, dass ich für mich und mein Projekt vielleicht etwas Gutes raushole und es zumindest im Blick zu behalten.
Ja. Und ich finde, das ist ein total wichtiger Beitrag und irgendwie auch so oder so ein guter Punkt. Und zwar auch für alle, die generativer KI auch wirklich grundsätzlich kritisch gegenüberstehen, dass man trotzdem sagen kann, AI-Literacy ist eine Grundbedingung. Weil auch eben auch, also meiner Meinung nach, um genau die Entscheidung treffen zu können für oder gegen generative KI, muss man wissen, warum man diese Entscheidung trifft. Wenn man einfach nur sagt, okay, das ist böse, und das klaut irgendwas, aber halt auch gar nicht weiß, wie genau, dann ist das halt eben keine informierte Entscheidung. Und damit ist irgendwie die Auseinandersetzung so oder so da. Was didaktisch auch bedeutet oder für jegliche Bildungskontexte im Sinne von, das muss mindestens vermittelt werden. Zu welchem Schluss man dann kommt, kann sehr stark divergieren. Auch eben nach persönlicher Einschätzung, wie hoch man bestimmte Punkte hängt. Jo. Wollen wir zur zweiten Kategorie, zur prozessorientierten Reflexion gehen? Oder hast du
Ja,
noch was
wollen
zu?
wir.
Ja, okay. Hier wird es dann sehr stark mit dem Schreibprozess verbunden. Bewusstsein für den eigenen Schreibprozess zu kommen, für die verschiedenen Teilaufgaben, und dann für jede dieser Teilaufgaben, für jede dieser Phasen einschätzen können, wo man KI verwenden kann, wo man sie eventuell auch nicht verwenden kann. Dann gibt es den Punkt, die Fähigkeit zur metakognitiven Steuerung des Schreibens, also eben zur bewussten Auswahl, wann man KI einsetzen möchte oder nicht, aber immer kontextsensibel. Und eine damit verbundene Reflexion über diese möglichen Einsatzpunkte. Und die Reflexion über die eigene Rolle und Verantwortung als Autor oder Autorin. Das dockt meiner Meinung nach genau da an. Hier ist wieder dieser Punkt drin. Wenn man über die eigene Rolle und die eigene Verantwortung nachdenkt, kann man wieder genau zu dem Schluss kommen, ich verwende es unter bestimmten Gesichtspunkten. Man kann genauso gut zu dem Schluss kommen, ich verwende es eben nicht aufgrund verschiedener Gesichtspunkte. Ich meine, das ist so ein bisschen. Ich glaube, aus schreibdidaktischer Sicht, da haben wir schon sehr oft drüber hier gesprochen und ich glaube, das ist unstrittig irgendwie so. Es gibt nicht einfach nur die Verwendung von generativer KI für das Schreiben oder nicht, sondern es gibt die Verwendung generativer KI für kontextsensible bestimmte Aufgaben im Schreibprozess. Und es ist nicht nur eine Entscheidung für benutze ich gar nicht oder benutze ich immer für alles, sondern eben benutze ich für bestimmte Sachen. Und das unterscheidet sich wahrscheinlich auch nochmal ganz, ganz stark von Schreibprojekt zu Schreibprojekt.
Ich habe im Zug letztens ein Gespräch mitbekommen, das passt aber eigentlich eher zu AI-Literacy und das ist wieder so ein wunderbares Lieblingsbeispiel von mir, dass Leute irgendwie ihr Datenschutzgehirn im Zug ausstellen. Deswegen kann ich sie auch erzählen, weil das ist ja, ich habe es, war keiner nichts dafür, dass du das sagst.
Öffentlicher Raum, ja, aha.
das war eine Person, die, so hörte sich das an, noch nicht besonders lang in einer Firma arbeitet. Oder dual studiert irgendwie, das war nicht ganz klar, weil es ging auch noch um Uni-Kontext nebenbei mit der Person, mit der die Person gesprochen hat. Und die sollte jetzt irgendwie, es ging um ein Projekt und das läuft nicht so gut und dann sollte die Person einen Fahrplan erstellen für eine Fehleranalyse quasi für das Projekt. Und so, ja super, ich hatte ja diesen Chat mit den ganzen KollegInnen und dann habe ich den in die AI getan, in ChatGPT und der hat mir dann daraus so einen Leitfaden erstellt und ich dachte da eine Sitzreihe weiter so, oh Gott, oh. Ich war, also ganz kurz war ich davor aufzustehen und zu sagen, Alter, Datenschutz.
Uncool.
Ja, und dann gibt es ja ganz viele Leute, die sagen, KI zu benutzen, das würde uns dumm machen und und vielleicht stimmt es auch und ich denke auch nicht erst nach, sondern ich benutze es erstmal und dann denke ich nach.
Also ein weiß auch nicht.
Also, ein bisschen was ein witziges Gespräch, wenn es aber, nicht ehrlich gewesen wäre.
Ja, aber du weißt auch nicht, vielleicht gibt es in dem Unternehmen, wo die Person beschäftigt war, ja auch schon eine firmeninterne KI, die sich haben programmieren lassen. Und
das
dann
kann sein.
Ist vielleicht auch die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass die KI bei sämtlichen schriftlichen Gesprächen, die man da über Teams, Slack oder whatever macht, schon mitliest. Und dann ist es wiederum auch egal, ob sie es in den Chat eingeben oder nicht, weil es schon drin ist.
Aber ich fand tatsächlich auch spannend und deswegen bin ich genau an diesem Punkt drauf gekommen, dass die Person dann, also es ging erstmal darum, ja, nee, ich denke nicht erst nach, sondern ich benutze es immer erst und dann denke ich darüber nach.
Ja.
Und dann sagte die Person, schneller macht es mich aber nicht, das zu benutzen.
Ah, spannend. Okay. Hat die andere Person, die im Gespräch war, dann gefragt, warum sie es dann dennoch benutzt?
Ja, das von alleine weiter erklärt, das war irgendwie mehr so ein Monolog und der andere hat so Geräusche gemacht.
Okay.
warum das benutzt, das hätte mich sehr interessiert, aber leider ist der Zug angegangen. Also ich war wirklich mehrfach kurz davor aufzustehen und darüber
das zuzusetzen, ja.
und es war... Also warum das nicht schneller war, war dann die Überarbeitungskompetent. Kompetenz. Genau. Komponente wollte ich eigentlich sagen.
Ah, okay. Die quasi die Person der KI nicht zugetraut hat und sagte, das muss ich ja trotzdem selbst machen.
Ja, die musste dann zum Beispiel diese Liste durchgehen und ganz viele Punkte passen halt gar nicht zu deren Projekt.
Okay, ja.
Weshalb ich mich gefragt habe, entweder fehlten da Prompting-Kompetenzen. Oder es ist keine firmeninterne KI gewesen.
Ja, wahrscheinlich. Aber ich meine, das ist ja genau die Sache. Das ist ja ein bisschen, was ich irgendwie neulich erzählt hatte, auch im Podcast mit meinem Versuch, so eine Diskussionsrunde automatisch von Zoom protokollieren zu lassen, was auch komplett schiefgegangen ist, weil ich keine Einstellungsmöglichkeiten hatte in der Software und dann ja zum Beispiel halt die falsche Form des Protokolls rausgekommen ist, nämlich ein Ergebnisprotokoll, während ich aber ein Verlaufsprotokoll brauchte. Und sowas kann dann eben ja auch genau der Fall sein, was aber dann auch genau dafür spricht, entweder fehlen da die Einstellungsmöglichkeiten oder aber es ist halt eben genau, ja, nicht irgendwas Firmeninternes. Spannend, aber so die Prozessreflexion ist da ja eigentlich drin. Die Person sagt, ja okay, zum Überarbeiten taugt es mir nicht. Ich überlege, wo du gesagt hast, mit dem so dieses, ich mache erst mal und dann denke ich darüber nach. Ich überlege gerade für mich selbst, ob ich das schlimm finde oder nicht. Oder ob ich sage, das ist ja eigentlich auch total legitim. Weil, also
ich fand es erst richtig schlimm.
Ja, weil man muss ja aber auch erstmal sehen, was es macht, ne? Und dann
Und dann,
vorher drüber nachzudenken, bringt es vielleicht gar nicht.
jetzt, wo wir drüber sprechen, ist es vielleicht einfach ein anderer Schreibprozess. Und zwar könnte es sein, dass diese Person eine Hürde abbaut mit der Technik. Diese Anfangshürde, ich weiß eigentlich so gar nicht richtig, was von mir erwartet wird. Es kam in diesem Gespräch, klang das so, wie gesagt, als ob die Person noch nicht lange in diesem Unternehmen ist und so und auch noch nicht lange in der Arbeitswelt. Und dann ist, was ist eigentlich von mir gewollt? Und dann kann es ja sein, weil unklarer Arbeitsauftrag, dass du in so eine Starre oder so eine Blockade gehst. Und offensichtlich ist da das Tool die Möglichkeit, das zu überwinden und erstmal direkt ins Handeln zu kommen und deswegen zwar nicht schneller im Prozess zu sein, aber schneller ein Ergebnis zu haben insgesamt.
Und ja, also und das wäre ja eine legitime Anwendungsweise, vor allem wenn man halt sagen würde, okay, wir gehen mal davon aus, dass diese Person vielleicht halt auch andere Bullet Points, die in dem Blogbeitrag stehen, schon gecheckt hat. Also zum Beispiel so ein grundlegendes Verständnis davon hat, wie die KI funktioniert, die sie verwendet. Und dann halt eben die Fähigkeit zur kritischen Bewertung der Ergebnisse hat. Das würde ja dafür sprechen. Also es ist ja nicht so, dass hier diese vier Kategorien eine Reihenfolge darlegen. Es ist zwar in 1, 2, 3, 4 aufgeteilt, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass die Autorinnen und Autoren sagen, okay, AI-Literacy muss als erstes kommen, dann prozessorientierte Reflexion, dann kritische Bewertung, sondern eigentlich geht ja alles Hand in Hand. Ich habe mir gerade überlegt, zur Abbildung der Reihenfolge wäre es eventuell zum Beispiel jetzt für diese Person, von der du gerade erzählt hast, vielleicht spannender zu sagen, naja, eigentlich hat sie kritische Bewertung und Integration, also die dritte Kategorie von Kompetenzen, zuerst gemacht, nämlich erstmal ausprobiert und bewertet und daraus dann eigentlich erst Punkte aus dem zweiten Punkt, nämlich prozessorientierte Reflexion, abgeleitet. Also sie hat
Ja,
Erfahrungswissen
wobei.
gesammelt mit einfach mal ausprobieren und danach darüber nachgedacht, was das eigentlich für den Arbeitsprozess bedeutet.
Ich würde jetzt bedeuten, dass eine hoch ausgeprägte prozessorientierte Reflexionsfähigkeit oft eher bei Menschen ausgeprägt ist, wenn sie schon weiter eh in der Schreibkompetenz sind.
Wahrscheinlich, ja. Also so,
So.
klar, damit man
Und
bewerten
das ist
kann,
ja.
wie gut, ja. Also damit man vor allem einschätzen kann, wie gut die Ergebnisse sind, muss man ja auch erstmal wissen, wie gut die eigenen Ergebnisse sind. Also der Vergleichswert muss ja da sein.
Muss das der?
Naja, wenn nicht, dann wirst du wahrscheinlich eher der KI vertrauen, weil dir die Alternativen fehlen. Also vielleicht nicht vertrauen, aber du sagst halt, nur, es ist halt ein Ergebnis. Also wenn dir der Vergleichswert fehlt, ist es schwieriger, eine informierte Entscheidung zu treffen.
Ja, und wenn Menschen jetzt aber gar nicht mehr in diese Verlegenheit kommen, eigene Produkte zu erzeugen, also ganz eigene meine
Ja,
ich mit
selbst. Also
quasi
manuell.
letztlich mit Stift und Papier.
Mit dem Griffel.
Ja, mit dem Griffel.
Ja, das ist ja eine dieser fatalistischen Annahmen, dass wir unsere Schreibkompetenzen verlernen werden, wenn wir zu sehr auf KI-Kompetenzen uns
Ja, aber
ausruhen.
verlernen wir die dann oder verändern die sich?
Ja, also verändern werden sie sich so oder so. Und dann, aber also so, ob die Frage, ob es eine positive oder eine negative oder eine neutrale Veränderung ist, würde ich mir noch nicht zutrauen. Ich würde aber sagen, so, also, dass dieser Vergleichswert verloren geht, wird ja schon was mit uns machen. Also irgendwann denken wir halt, okay, das ist jetzt der Normalfall. Und der
Es wird was mit
Normalfall
uns
ist,
machen.
ja.
Aber was?
Ja, also.
Also ich würde ja nicht sagen, es macht halt was, aber das ist ja weder positiv noch negativ, das ist einfach.
Ja. Ja,
Also das
genau, aber
kommt ja.
es ist erstmal eine Veränderung, die stattfinden wird. Und dann ist halt so ein bisschen die Frage, es wird Leute geben, die wissen, wie es vorher war, aber es kommen dann ja auch irgendwann ganz schnell Generationen nach, die gar nicht mehr wissen, wie es vorher war. Das ist so ein bisschen so wie, nehmen wir mal das Filmbeispiel, weiß ich nicht. Was würdest du sagen? Wir sind ja jetzt auch schon so in einem fortgeschrittenen Alter, dass wir Jahrzehnte von Filmen mitbekommen haben und wie die sich so entwickelt haben. Sind dir Filme, die so gegenwärtig im Kino sind, tendenziell zu schnell oder genau richtig schnell? Oder wenn du einen Film aus den 80ern guckst, ist der dir zu langsam? Hast du da eine Meinung zu?
Ja, manchmal sind mir diese Kinofilme zu schnell. Ich schäme mich fast, das zu sagen, weil ich fühle mich dann so alt.
Ja, absolut. Geht mir aber
Ich
auch
war
so.
letztens im Kino, da ging's, da war es einfach, der ganze Kinofilm war eine Unterhaltung. Das ging um Freud und er hat sich unterhalten mit einem Typen einfach den ganzen Film lang. Das war echt geil. Super
Ich wollte
Film.
sagen,
Der
klingt
hat mir
jetzt nicht nach einem
gefallen.
super schnell geschnittenen. Okay, ist kein Beispiel für einen
Nein.
schnellen Film.
Das war super.
Es wäre geil, wenn da die ganze Zeit so krasse Cuts drin sind und so.
Und ja, so, wow, Close-up.
Ja,
Boom.
wow, okay.
Totale. Okay. Nee, es war einfach ein ganz langsamer Film, wo es,
Ja.
ich fand, eher um was anderes geht, was uns auch gesellschaftlich erheblich fehlt, nämlich diese Dissensfähigkeit.
Okay, ja.
Und nee, ich war sogar letztens in einem Musical, was mir zu schnell war.
Wow, okay. Musicals
Ich habe
sind ja
das
also
Harry
auch so.
Potter Musical gesehen und das war so krass inszeniert.
Ja, Ah,
Und das
spannend, ja,
war, und
okay.
ich dachte,
Ja,
ich
ja,
hatte
ja,
dann
ja,
das
ja,
Gefühl, ich
ja.
brauche 4 Wochen, um das zu verarbeiten und würde jetzt gerne ein halbes oder fast ein Jahr später gerne nochmal reingehen, um das nochmal
Ah, spannend, okay. Das ist
nachzuarbeiten.
zum Beispiel eine Kunstform, von der ich selbst viel zu wenig Ahnung habe, um einschätzen zu können, wie krass das schneller geworden ist, weil ich einfach
Das weiß
so,
ich auch nicht, aber
weil ich als
ich,
Kind,
da
aber
hatte ich
ja,
das
du hast
Gefühl,
recht,
sie
also so.
versuchen wirklich Menschen mitzunehmen, die das schneller gewohnt sind. Und ich habe
Ja.
letztens Rocky geguckt. Also 1, 2 und 3 haben wir jetzt schon geguckt. Natürlich nicht hintereinander, aber wir haben Rocky
Die Filme,
geguckt.
nicht das
Und
Musical, ne? Weil es gibt ein Rocky-Musical,
nee.
nur um auf Nummer sicher zu gehen.
Nee, die Filme.
Filme, ja.
Und die ersten drei haben wir jetzt schon geguckt.
Ja.
Und da muss ich mich kurz dran gewöhnen und dann ist es richtig cool.
Ja, genau. Aber so der Effekt ist da, ne? Also das ist, darum geht es mir so, so Sehgewohnheiten verändern sich.
Ja, total. Sehgewohnheiten
So das
verändern
beim Film.
sich.
Das merke ich auch bei Filmen, das merke ich bei Videospielen. Also wie jetzt heutzutage so ein AAA-Videospiel inszeniert ist, ist halt technisch natürlich viel fortgeschritten, aber es ist halt teilweise auch so schnell, dass ich mir halt auch inzwischen schon denke, so, ist zu schnell, ich weiß nicht, was hier alles passiert, alles so bunt. So, und das ist, jetzt kommen wir wieder auf die Texte zurück, das wird mit Text passieren. Und zwar wahrscheinlich jetzt in so einem, also wahrscheinlich sehr, sehr schnell, dass quasi so dieses, wie wir früher geschrieben haben, wie wir selbst geschrieben haben, zu wie generative KI schreibt. Und wie generative KI schreibt, verändert sich ja auch sehr, sehr schnell gerade. Mit jeder Versionsnummer verändert sich das. Und dann ist so ein bisschen die Frage, wie sehr wird sich das normalisieren, dass Texte mit generativer KI geschrieben werden und wie sehr nicht. Als Schreibdidaktiker sind wir alle wahrscheinlich in irgendeiner Art und Weise der Meinung, dass wir uns unsere eigene Stimme behalten sollten. Und das ist ja auch ein Punkt, der in diesem Punkt, also der ist ja hier in diesem Paper drin, unter Punkt 3, Entwicklung und Wahrung der eigenen Stimme. Wir sind jetzt so eigentlich als Schreibdidaktiker, sind wir jetzt in gewisser Weise unter die Konservativen gegangen, weil wir etwas konservieren wollen, nämlich die Wahrung der eigenen Stimme.
Aber ich
Was,
weiß auch
glaube ich, eine
nicht.
gute Sache ist. Also so, also finde ich auch wichtig. Es ist gar nicht so, dass ich das so,
Ja,
ich
aber
glaube, ich
es
klinge
gibt
manchmal
vielleicht dann eine neue
spöttischer, als
eigene
ich eigentlich
Stimme.
bin. Ja, aber ist es noch die eigene
Also
Stimme?
weißt du hast ja, wenn ich jetzt einen Text in irgendeiner Form, wie auch immer, mit KI produzieren würde und du auch, dann würde der trotzdem anders sein. Und
Noch,
erst
ja, auf
recht,
jeden
wenn ich
Fall,
damit
ja.
zufrieden bin und du bist damit zufrieden. Also, das ist ja, es geht ja trotzdem irgendwie um die eigene Stimme.
Das stimmt. Wenn jetzt, sagen wir mal, wenn die Technik generativer KI und von Large Language Models so bleibt, wie sie momentan ist, also wirklich die Architektur, wie diese Systeme Text entwickeln und sich einfach nur das weiterentwickelt. Die Trainingssätze werden immer größer, aber so prinzipiell ist es weiterhin eine Wahrscheinlichkeitsberechnung. Solange das so bleibt, gibt es ja schon Tendenzen, dass man beobachten kann, wie sich das alles immer mehr annähert, weil natürlich irgendwann auch die KI-generierten Texte zurückgespielt werden in die Trainingssätze und dann ja irgendwann, das ist ja so dieses, wofür, worüber sich ja auch, wovor sich einige Leute auch wirklich fürchten, dass die KIs vor allem von synthetischen Daten, also KI-generierten Daten, trainiert werden und es da ja auch Modelle gibt, dass dann irgendwie das Niveau wieder verfällt. Es kann aber ja auch sein, dass es irgendwie eine technische Lösung gefunden wird, dass das funktioniert, aber dadurch die Texte sich immer mehr annähern. Also irgendwann ist dann so diese, naja, nicht Singularity erreicht, aber halt so diese absolut normierte Durchschnittssprache. Ist das dann noch eigene Stimme? Also denkst du, wir könnten nicht irgendwie da hinkommen, dass man sagt, wenn wir sehr stark auf KI-generierte Texte bauen, dann ist irgendwann so ein Ding, wo wir alle sagen, ja, das ist der Normalfall einer Formulierung, das ist der Normalfall eines Textes und das klingt dann alles sehr, sehr identisch.
Weiß ich nicht, es ist ja auch nicht so, dass alle Menschen auf einmal das nutzen werden. Auch nicht nächste Generation, auch da wird es
Ja,
kritische
ja.
Menschen geben. Es wird weiter Texte geben, die mehr oder weniger und vielleicht manche Texte, die gar nicht mit Hilfe von KI produziert werden. Es gibt Menschen, wird Menschen geben, die Texte mit Hilfe von KI produzieren und das nicht wissen. Das finde
Ja.
ich tatsächlich einen wichtigen Faktor, auch vor allem für zukunftsbezogene Schreibkompetenz, zu wissen, was du für Tools benutzt und was die
Ja.
machen ungefähr. Dieses, da verändert sich vielleicht Schreibkompetenz, dass es viel mehr technisches Wissen braucht und halt auch einen gewissen Anteil an einer Form von Backend-Kompetenz.
Ja.
Und ich
Ja,
finde
sehr, sehr guter Punkt.
tatsächlich, Punkt 3 hast du immer wieder angerissen. Ich finde ja mit den interessantesten und spannendsten Punkt in diesem Paper, diesen Punkt 4, die kontinuierliche Weiterentwicklung der eigenen KI-bezogenen Schreibpraxis mit den Punkten Anpassung der Nutzungstiefe und Art entsprechend der individuell erworbenen KI-Literacy. Motivation zur eigenständigen Organisation und Optimierung des Schreibprozesses, Bereitschaft zum experimentellen und prozessorientierten Lernen mit generativen KI-Systemen. Und das finde ich einen maximal spannenden Punkt, weil das ist ja so eine eine KI-bezogene Schreibkompetenz bedeutet, dass du bereit bist, dich und deine Schreibkompetenz und dein Wissen dazu immer weiter zu entwickeln. Und offen zu sein dafür, was da passiert.
Ja.
Und zu verstehen, dass wir alle lernende Individuen sind, dass das nicht fertig ist mit der Schreibkompetenz und mit der Technikkompetenz und mit dem Verständnis und dem, was eigentlich gute Praxis ist, vielleicht auch ein Stück weit.
Ja. Das wird eine riesige Herausforderung für uns alle werden, ne? Weil ich meine, für uns alle kommt irgendwann der Moment, für manche früher, für manche später, an dem wir sagen, ey, so. Dieses Level an Technik reicht mir jetzt irgendwie für mein Leben. Und es muss gar nicht mehr unbedingt mehr werden. Und hier kommt jetzt so eine große Ebene dazu für alle Leute, die regelmäßig oder auch unregelmäßig schreiben. Für alle Leute, die irgendwas mit Schreiben machen. Aber ich glaube, also genau, so, da geht es nicht drum herum, ne? Aber das ist so eine weitreichende Implikation für so viele gesellschaftliche Bereiche. Einmal erstmal für den gesamten Bildungsbereich, weil es bedeutet, von allen Ebenen an, von der frühkindlichen Erziehung bis zur Hochschulreife und höheren Bildungsabschlüssen, bedeutet es kontinuierliches Lernen. Ich meine, haben wir eh schon, lebenslanges Lernen und so, aber quasi auch kontinuierliche lebenslanges Weiterbilden der ErzieherInnen, der LehrerInnen, der HochschullehrerInnen und so weiter und so fort. Und eine kontinuierliche und aktuell zumindest sehr, sehr rasante Anpassung. Dass man einfach nicht sagen kann, okay, wir machen da jetzt mal ein Lehrkonzept und das fahren wir die nächsten 10 Jahre. Das ist wahrscheinlich für viele Kontexte eh keine gute Idee, aber das ist ja sehr, sehr oft die Realität, die passiert in Bildungseinrichtungen. Und jetzt sind wir
Mit
auf einem
dem
Level.
Teil ethischen, Entschuldigung,
Nee, gerne.
mit dem Teil aus dem ersten noch, mit diesen ethischen Einschätzungen, kommt ja auch was anderes Spannendes noch dazu, was wir ja vorher auch nicht so hatten in der Schreibkompetenz. Also wir hatten natürlich diesen Teil Umfeld und so, ne, was du mitdenkst, aber dass wir ja jetzt sehr doll auch das Thema Nachhaltigkeit diskutieren. Und Sowas wie, was ist denn eigentlich der ökologische Aspekt? Und was ist
Mhm.
der ökonomische Aspekt?
Ja.
Was gibt es auch da einen sozialen Aspekt? Also das ganze Nachhaltigkeitsdreieck haben wir auf einmal drin in einer, wenn wir über eine KI-bezogene Schreibkompetenz sprechen.
Und das war zumindest beim Thema Schreiben vorher einfach nicht da. So,
Und
weil
das ist
Schreiben
einfach
war was.
riesig.
Ja,
Also überleg mal,
genau.
was das bedeutet, was das jetzt für ein Kompetenzfeld ist.
Es ist auch ein Kompetenzfeld, was wahnsinnig schwierig abgedeckt werden kann in klassischen Bildungsformaten. Weil,
Ja.
also wie willst du ein Curriculum machen? Ich hatte wirklich kürzlich erst wieder eine Diskussion über genauso, wie könnte ein kleiner AI-Literacy-Workshop aussehen. Und es war aber so im Sinne von, ey, wir haben den Rahmen für eine Tagesveranstaltung. Und dann genau die Frage, so, was packen wir rein in diese Tagesveranstaltung? Und dann haben wir all diese Ebenen diskutiert und es war relativ schnell klar, so, naja, okay, eigentlich müssen wir diese ganze Ebene mit Ethik und Ökologie und so fast schon wieder aussparen, wenn wir den Fokus auf Schreiben legen wollen. Weil es geht nicht alles an einem Tag. Oder wir könnten alles anreißen, aber dann halt null in die Tiefe gehen. Und jede dieser Ebenen hätte es wahrscheinlich gerechtfertigt, da wiederum eine tageslange Veranstaltung draus zu machen. Also so, du kannst dich da jahrelang mit beschäftigen. In der Schule kann das wahrscheinlich, hat jetzt schon die Dimension, dass es ein eigenes Schulfach sein könnte.
Ja, vielleicht reicht auch Anreißen, habe ich gerade gedacht, weil es muss ja, wenn es eine Einführung ist, auch einmal die Komplexität abbilden, vielleicht des Feldes.
Ja. Das ist die
Also
Frage, ob das
das
dann nicht so.
vorzuspiegeln in so
Ja.
kurzen, in so Kursen, dass das nicht komplex ist, ist ja.
Ja, ja, ja,
Ich
ja, ja.
habe gerade, ich hab letztens einen Workshop gegeben, Tagesveranstaltung zum Thema Einführungs- und systemische Denken und Handeln. Und ich dachte, okay, zu dem Thema habe ich irgendwie eine über zweijährige Weiterbildung gemacht. Das ist
Aha, ja. Ja.
jetzt zu jedem Block, den ich da angerissen habe, kannst du halt auch mindestens ein Wochenende mitfüllen.
Ja.
Ich habe das im Auftrag halt für eine Bildungseinrichtung gegeben. Aber das war auch für mich die Schwierigkeit beim Vorbereiten, dass ich mir dachte, ich möchte trotzdem die Komplexität abbilden.
Ich habe mir eben gerade gedacht, als du das so sagtest, dass ich mir dachte, so, boah, aber so, damit werden ja super viele Leute verschreckt. Und dann dachte ich mir, in der nächsten Sekunde dachte ich mir schon, ja, aber es ist ja bei jedem anderen komplexen Thema auch so. Und warum sollte es da auch nicht so sein? Also so, wenn ich mir
Nee,
überlege in meinem,
also.
also so.
Weißt du, ich habe es eher angefüttert mehr. So, das ist total toll. Beschäftigt euch da
Ja,
mehr.
und trotzdem,
Beschäftigt euch da
ja, aber
richtig und
trotzdem,
tiefgründig mit.
genau, aber trotzdem wird es wahrscheinlich so sein, dass durch dieses Aufzeigen manche Leute genau gesagt haben, hey, geil, wie komplex das ist, habe ich Bock drauf, beschäftige ich mich jetzt. Und manche Leute gesagt haben, ach du meine Güte, das ist mir jetzt schon zu viel, also lasse ich das. Aber da muss man ja gar nicht rauskommen, da kann man nicht rauskommen, weil ich habe mir gerade überlegt, bei jedem einzelnen Schulfach, die seit vielen, vielen Jahrzehnten auf deutschen Stundenplänen stehen, ist es ja auch so. So, als ich dann in der 7. Klasse oder wann auch immer meine ersten Chemieunterrichtseinheiten hatte, war ich sehr, sehr schnell auf dem Level von, oh, nein, nein, nein. Das ist ein Level von Komplexität, auf das ich gar keine Lust habe. Also werde ich mich jetzt gedanklich schon abmelden, direkt in Klasse 7 und dann einfach nur noch auf Klasse 10 warten, wo ich es dann auch offiziell abwählen kann. Und andere Leute hatten natürlich total Bock und haben gesagt, ja, krass. Auf geht's auf die Atomebene und später studiere ich was mit Chemie und arbeite in dem Bereich. Also es ist ja in jedem Feld so. Also warum sollte es in dem KI-Feld nicht sein? Ist gerade nur so neu, ne? Es ist so dieses so, es ist irgendwie gefühlt so, ja, wir haben jetzt so ein ganzes neues Feld, wo man dann sagen muss, oh Gott, jetzt muss ich mir das auch noch drauf schaffen.
Ja, und das ist, wir müssen nicht für Menschen entscheiden, vielleicht gerade, was wir in der Zukunft können werden müssen, wenn wir damit umgehen, vielleicht. Es gibt in diesem Text noch einen Satz, den ich mir anmarkiert habe, da würde ich gerne noch einmal drauf zu sprechen kommen. Das ist der letzte Satz vor der Call for Participation, der Satz, ob klassische Schreibkompetenz vorher erworben werden muss oder sich im Zusammenspiel mit KI entwickeln kann, bleibt zu diskutieren. Und das finde ich richtig spannend. Ich habe gerade. Hey, wann ist denn der Punkt, wo du anfängst, sagen, mit Menschen eine KI-bezogene Schreibkompetenz zu entwickeln? Also wenn du jetzt institutionell denkst, ne?
Ja.
Du hast gerade sowas gesagt wie Kitas. Dann würde ich sagen, es geht zusammen. Dann denke ich gerade wieder an die Digital Gap, an Haushalte, die das sowohl technisch, finanziell als auch gewollt und wie auch immer, Zeit, Ressourcen und was du alles brauchst, ihre Kinder gut darin begleiten können. Dann wird es Eltern geben, die das weniger gut begleiten können, aus verschiedenen Gründen, wie auch immer, Faktoren. Das wird Menschen, Kinder geben, die in die Schule kommen und das schon gut beherrschen. Und es wird Kinder geben, die in die Schule kommen und das gar nicht kennen. Und es wird Kinder, die in die Schule kommen und das für ganz andere Sachen benutzen. Und wie soll Schule das abfangen? Also das alte Bildungsthema sozusagen.
Ja, genau. Altes Thema an einem neuen Beispiel oder an einem neuen Gegenstand. Ja, also es sind so viele Fragen, deshalb ist es auch total richtig, hier eben zu sagen in dem Paper, das ist kein Fazit, sondern das ist jetzt wirklich so eine Aufforderung, genau darüber nachzudenken. Ich finde, wir haben es jetzt in dieser Episode hier, haben wir auch genau darüber gesprochen. Also nämlich zum Beispiel an dem Punkt, ausprobieren und danach darüber nachdenken oder hat man noch einen Abgleich oder nicht? Also zum Beispiel genau dieses so, kann man KI-generierte Texte vergleichen mit nicht KI-generierten Texten? Hat man diese Kompetenz noch? Das wäre ja genau in diesem Bereich. Besitzt man eine klassische Schreibkompetenz, die quasi noch nicht unter Einbezug von KI ist, oder hat man die nicht mehr? Was dann eher für die Verbindung sprechen würde von, das kann nicht mehr losgelöst gemacht werden. Ich würde wirklich sagen, dass das wahrscheinlich auch irgendwann zu einer Generationensache werden wird. Nicht flächendeckend, natürlich. Das ist nie. Also genauso wenig, wie man sagt, Digital Natives, wir wissen alle direkt mit der Muttermilch, wie man ein Smartphone bedient und so. So ist es bei generativer KI auch. Aber so, es könnte ja sein, dass generative KI halt irgendwann so weit verbreitet ist wie ein Smartphone. In einer bestimmten Generation
Ja,
und in der darüber halt noch
und
nicht.
dann haben wir trotzdem ein Thema, was wir zurzeit haben, dass wir jede Menge super tolle Frontend-Nutzer haben, Frontend-NutzerInnen, und wir uns fehlt aber eine Backend-NutzerInnen-Kompetenz. Also das, was ich so wichtig finde, dass das hier aufgenommen ist in diesem Text unter AI Literacy, das Verständnis davon, was du da tust. Dass, wenn du beispielsweise mit ChatGPT sprichst, dass du nicht mit einer Person sprichst. Also irgendwie komisch runtergebrochenes Beispiel, aber du weißt, was ich meine. Also einmal
Ja,
zu
total,
verstehen,
ja.
du musst es ja nicht durchdringen in die Tiefe, aber du kannst es relativ leicht ja einmal anverstehen, sozusagen. Und da fällt mir
Ja.
dieser Satz ein, den ich zu dir gesagt habe, als wir noch nicht aufgenommen haben. Und den möchte ich auch noch mal in das Mikrofon sagen. Nicht der Satz, sondern das Beispiel. Mein Opa hatte Geburtstag in dieser Woche. Der ist 89 geworden. Und der hat gesagt, wir hätten uns mit diesen ganzen mit diesen ganzen Computerthemen beschäftigen sollen, als das aufgekommen ist. Jetzt ist es zu spät und wir sind aus vielen Bereichen raus. Wir können das nicht mehr bedienen, wenn es auf einmal um sowas geht wie Rezepte, sich anmelden bei Behörden, ganz viele
Yes.
Sachen, E-Mail, Smartphone. Das können die nicht, das haben sie nicht. Sie haben jetzt auch keine Kraft mehr dafür, so. Und er sagt, wir hätten uns damit auseinandersetzen sollen, als es gekommen ist. Und so ist es jetzt halt auch mit der KI. Also sich einmal damit beschäftigen, was ist das, wie geht es, welche Grenzen, und dann kann ich es immer noch wieder weglegen.
Also das ist auch, also ja, total
Und das aus meiner
unterstützenswert.
Perspektive, Entschuldigung, das aus meiner
Ja.
Perspektive auch ein Stück weit von aktueller Schreibkompetenz überhaupt. Also zu wissen, das gibt es, wie bediene ich das, wie sieht so eine Oberfläche aus, ein paar große Namen kennen und so weiter. Also das ist so, Das gehört für mich, das ist schon ab von KI-bezogene Schreibkompetenz. Das ist ein Teil von aktueller Schreibkompetenz.
Ja. Also würdest du
Zu
damit
wissen, dass du nicht nur
eigentlich.
auf Tafel schreiben kannst
Ja,
und
genau.
Bleistift,
Also,
und Kreide.
ja, das heißt, eigentlich wäre dein Plädoyer, oder sagen wir mal dein Plädoyer, nicht dein Plädoyer, deine Tendenz würde dahin gehen, dass du sagst, das ist ein Zusammenspiel. Klassisch und generativ. Also eigentlich, es hat schon so viele Verbindungslinien, dass man es eigentlich jetzt schon nicht mehr gut voneinander trennen kann. Ich wäre
Ja.
gewillt, da mitzugehen, glaube ich auch.
Ich wäre gewillt, damit zu.
Ja, ich überlege, also für mich, ich hab da auch noch keinen klaren Standpunkt auf jeden Fall, aber es gibt so viele Marker jetzt schon, die einfach deutlich machen, dass super viel schon zusammengedacht werden muss. Ich würde noch einen Schritt weiter gehen, was so die AI-Literacy angeht. Was wir brauchen, und da gehen wir wieder weg von dem einzelnen Individuum, sondern da muss erstmal eine andere Bedingung sein. Wir brauchen mehr Software, die uns überhaupt erlaubt, zu verstehen, wie sie funktioniert. Also
Oh ja.
diese Blackbox muss verschwinden. Weil das ist halt so, also wie viel AI-Literacy können wir denn momentan, wie viel Backend-Kompetenz können wir denn momentan bekommen, wenn wir nicht in irgendeinem dieser Unternehmen arbeiten? Ist ja nicht so, dass wir bei OpenAI oder bei ChatGPT oder so quasi die Haube aufmachen können und sagen können, ah, so sieht das da drin aus, sondern es ist dieses, ja, wir geben Daten rein, wir haben so in etwa eine Ahnung, was nach welchen Mechanismen diese Daten verarbeitet werden und dann purzelt unten wieder was raus. Aber es ist ja wirklich literally eine Blackbox, weil es halt ein kommerzielles Unternehmen ist, die eben nicht wollen, dass jeder das nachbauen kann und jeder versteht, wie diese Daten verarbeitet werden. Geschweige denn, welche Daten da überhaupt drin sind. Das ist etwas, was sich entwickeln muss und das ist wieder was, wo halt eben nicht wir als Einzelindividuen in die Pflicht genommen werden müssen, sondern hierfür müssen große Lösungen gefunden werden. Ja. Punkt.
Ja, guter Punkt. Fertig.
Denke ich auch. Das ist unser erster Beitrag zu diesem Diskurs, der eingefordert wird von diesem Blogbeitrag. Diskutiert sehr, sehr gerne auch mit den Originalautorinnen und Autoren. Wir verlinken den Blogbeitrag natürlich. Also ihr könnt direkt mit dem VK Kiva diskutieren. Ihr könnt natürlich auch mit uns diskutieren, mit dieser Episode, reagiert darauf. Wir freuen uns sehr. Und ja, so der nächste Teil des bereits laufenden Diskurses ist geschrieben und ich. Um es nochmal ganz deutlich zu sagen, ich freue mich wirklich sehr über diesen kurzen, griffigen Blogbeitrag, den
Ja.
ich definitiv verwenden werde und den ich einfach an Menschen, mit denen ich beruflich Gespräche führe, perfekt als Ressource weiterleiten kann und sagen kann, lest dir bitte diese 2,5 Seiten Text durch und das ist gerne die Basis, auf der wir uns jetzt unterhalten können über ganz viele Dinge. Das hilft mir ungemein.
Ja.
Dann sind wir für heute am Ende. Wir nehmen noch auf, die gute Nachricht. Riverside hat uns nicht gekappt, wenn ich es richtig sehe. Das ist schon mal gut. Ja, ihr kennt das Spiel, bewertet uns sehr, sehr gerne positiv in einer Podcast-App mit einem Mechanismus, den euch diese App anbietet. Empfiehlt den Podcast anderen Menschen, die sich für Schreiben interessieren könnten. Das hilft uns sehr. Und meldet euch, wenn ihr Lust habt, mit uns zu sprechen über ein Schreibthema eurer Wahl, das euch interessiert, dann ist eine große Chance da, dass es auch uns interessiert.
Oder wenn wir über ein Thema sprechen sollen, vielleicht auch, was euch interessiert. Aber ihr wollt gar nicht mit uns darüber sprechen, aber ihr wollt, dass wir darüber sprechen.
Auch eine gute
Kann auch
Möglichkeit.
funktionieren.
Yes. Auch ein guter Punkt. Ja. Dann euch eine schöne Woche. Wir hören uns, wenn ihr möchtet, in 2 Wochen oder so, roundabout. Für eine nächste Episode wieder. Macht's gut.
Bis bald, ciao.